wir haben jetzt was ganz, ganz Großes vor. Nämlich einen Gipfelsturm auf die Shisha Pangma. Das ist der niedrigste von allen 14 Achttausendern und der einzige, der in Tibet ganz auf chinesischem Gebiet liegt. Vor 60 Jahren stand zum ersten Mal ein Mensch auf der Shisha Pangma. Inzwischen zählt sie zu den eher leichten Achttausendern. Deshalb hat sich auch vor ein paar Jahren mein Kollege Volker zusammen mit einer sechsköpfigen bayerisch-schwäbischen Gruppe an die Besteigung gewagt und hat dabei erfahren müssen, dass der Begriff Gipfelsturm zwei Bedeutungen haben kann.
Ohne Puja geht kein gläubiger Mensch in Tibet oder Nepal auf eine größere Reise. Eine 8000er-Besteigung ohne das Segensritual, zumindest für Buddhisten, wäre das undenkbar. Und so sitzt nun der Mönch auf dem steinigen, eiskalten Boden des Basislagers. Er zitiert Mantras. Das Basecamp am Shisha Pangma liegt spektakulär. Eine zerrissene Gletscherzunge auf der einen Seite, weiter hinten lugen Eiszähne hinter einem Geröllrücken hervor, dort, wo sich die zerschrundenen Eismassen gental wälzen. Auf der anderen Seite eine felsige Moräne, Dutzende von Metern hoch. Mit seinen Schnee- und Firnhängen wirkt der 8000er-Gipfel fast harmlos von hier unten. Doch das täuscht, warnt der Pitztaler Bergführer Abi Kirschner.
Der Berg ist bekannt für den starken Jetströmen. Und von daher sind die Erfolgschancen auf dem Berg nicht so hoch. Die technischen Schwierigkeiten sind einmal der Gletscher, die Spalten im Gipfelbereich oder vom Lager 3 hoch ist es kombiniertes Gelände, Absturzgelände. Man muss das eben mit Fixseilen versichern.
Höhenstürme, Blizzards, Orkane machen unserem Team immer wieder zu schaffen. Vom ruhigen Wetter im Vormonsun ist in diesen Wochen nichts zu spüren. Erstmal allerdings geht es darum, jetzt die Lagerkette Richtung Gipfel aufzubauen. Zelte, Kocher, Proviant, Ski- und Eisausrüstung müssen auf drei Camps verteilt werden. Tagelange Knochenarbeit in bis zu 7.500 Meter Höhe. Immer wieder marschieren wir dabei an der Moräne des Shisha Pangma Gletschers entlang. 6 Kilometer eindrucksvolles Auf und Ab neben dem zerklüfteten Eisstrom. 6 Kilometer neben Gletschertürmen, gefrorenen Blöcken und glitzernden Blankeiswänden. 6 Kilometer, die an jedem Tag anders wirken, wie Carsten Otto beobachtet hat.
Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben vorher. Dieses sogenannte Büsereis und hier vermischt mit den Steinen, mit der Moräne. Das kenne ich jetzt von unseren Alpen natürlich überhaupt nicht, in dieser Gigantomanie.
12-mal passieren wir den anstrengenden Moränenweg während unserer Expedition, jedes Mal in anderem Zustand. Hartgefroren oder schlammig weich, frisch verschneit oder gar im Dunkeln. 12-mal also die Chance, den verschlungenen Pfad durch die bizarre Landschaft lieben zu lernen oder zu hassen. Zwischen dem Basislager am Fuße des Gipfels und Camp 1 in 6.350 Meter Höhe muss immer wieder ein Eisbruch durchquert werden. Eine knappe Stunde dauert die Traverse durch das Gletscherlabyrinth jeweils und jedes Mal sieht's anders aus.
Es ist wunderschön, wie sich die Sonne da drin spiegelt. Eine ganz bizarre Landschaft. Es bilden sich hier Seen, teilweise sogar Flüsse zwischen diesen Eispyramiden.
Manchmal ist der Gletscher aper, am nächsten Tag verschneit. Bisweilen schillernde Teiche zwischen den Gletschertürmen, dann wieder reif überzogene Eisschollen. 4 Wochen lang ist der Wind unser ständiger Begleiter und wird häufig auch zum Feind. Kaum einmal kann ein Zeltlager während des Aufstieges errichtet werden, ohne dass der Orkan uns daran hindern will.
Das erste Mal, wo wir hier hochgekommen sind, da mussten wir bei den Italienern Notunterkunft beziehen, weil der Sturm so stark war, dass wir keine Zelte aufbauen konnten.
Auf und ab wie ein Jojo, das ist unsere Taktik, mit der wir die Lagerkette bis unter den Gipfel des 8000ers aufbauen wollen. Zugleich kann sich der Körper während der Touren in der Höhe an die dünne Luft gewöhnen. Doch immer und immer wieder wirft der Sturm uns zurück. Lager 2 in 7000 Meter Höhe wurde regelrecht weggefetzt, berichtet Markus Schnitzler nach einem weiteren erfolglosen Vorstoß.
Sturm, Schnee hat die Zelte zusammengedrückt. Das eine haben wir dann abgebaut, ein neues aufgestellt und das andere so halbwegs wieder reaktiviert, dass man drin schlafen konnte.
3 Wochen haben wir uns schon an den Flanken des Berges abgearbeitet. Eine Wetterbesserung scheint nicht in Sicht. Die Zeit läuft uns davon, denn der Monsun naht, dann ist es unmöglich, zum Gipfel zu gelangen. 2 Hochlager sind eingerichtet, alles ist bereit zum erhofften Gipfelgang.
Im Zelt sitzen, Kocher bedienen, essen, vorschlafen, mehr ist im Moment wirklich nicht.
Warten, immer nur warten.
Jetzt hat es wieder wahnsinnig viel geschneit diese Nacht.
Wetterspezialist Gabel macht uns aus der Ferne per Satellitentelefon Mut zum Gipfelgang. Aufbruch um Mitternacht.
sternenklar, Vollmond, windstill. Das einzige Problem ist zu einem halben Meter Neuschnee und man ist dann einfach knietief eingesunken.
Das mühsame Gestapfe in der Nacht kostet Zeit. Zeit, die am Ende fehlt. Am Mittag wird das Licht diffus. Dunkle Wolken künden von der nächsten Wetterfront. Bei den ersten Sturmböen fällt die Entscheidung, Umkehr nach 14 Stunden. Nur noch 200 Meter hätten bis zum Gipfel gefehlt, ärgert sich Markus Schnitzler später.
In den Bergen ist es so, man muss einfach rechtzeitig umkehren. Sonst ist man entweder irgendwie lädiert oder tot. Auch der Abstieg im Sturm hat gezeigt, dass es besser war, umzukehren, als jetzt da mit aller Gewalt den Gipfel zu erzwingen.
Erst nach 2 Tagen ist das Team wieder im Basecamp. Den 8000er-Gipfel verfehlt, obwohl er schon in Sichtweite war. Jürgen Deiber schiebt trotzdem keinen Frust.
Zu erfahren, was man auch physisch einfach aushält, also an Schneesturm und Entbehrungen und dass es trotzdem irgendwie geht. Das zu erleben war schon eine unheimliche Bereicherung auch.
So bleibt am Ende die Einsicht, eine Höhe von 7800 Metern trotz der widrigen Verhältnisse erreicht zu haben, ist auch ein Erfolg.
Ja, da hat er recht. Viele von uns werden vermutlich nie so weit oben sein.